Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Wer macht denn sowas? Diesmal nicht mit Sebastian Stange, sondern mit mir, André Peschke. Und heute sprechen wir mit einem Menschen, den Sie alle da draußen am ehesten kennen als ehemaligen Chefredakteur von Amiga Joker und PC Joker, der aber unter die Indie-Entwickler gegangen ist und derzeit schon zum wiederholten Male mit Reshoot Proxima 3 einen Arcade-Shooter entwickelt für den Amiga. Also wirklich für die Amiga-Hardware, und das ist Richard Löwenstein. Herzlich willkommen.
Ja, servus.
Richard, diese Serie heißt Wer macht denn sowas? Und die Frage, die bei immer impliziert ist, warum macht er das? Ja, und deswegen frage ich dich gleich als erstes, warum entwickelt man heutzutage noch für die alte Amiga-Hardware? Und wenn ich das richtig verstanden habe, noch nicht mal für den 500er, ist das richtig?
Genau, das ist für den Amiga 1200 oder CD32 oder Amiga 4000. Also quasi die erweiterte Fassung des Amiga, die dann 1992, glaube ich, veröffentlicht wurde und die ein bisschen technisch ein bisschen mehr kann.
Also, das heißt, das war dir noch nicht nischig genug, ja? Das populärste Modell auch gleich noch ausgeklammert.
Ja, ich mir blieb fast keine Wahl, weil ich hatte vor ein paar Jahren mal so den inneren Drang, ich müsste aufräumen. Ich habe meinen ganzen Keller also ausgeräumt, habe praktisch meine ganze Retro-Sammlung aufgelöst, bis auf meine Lieblingsstücke. Und mein Lieblingsstück ist der Amiga 1200, nicht der Amiga 500. Und ich habe also nur noch einen Amiga 1200. Und deswegen muss ich fast dafür entwickeln, weil sonst kriege ich mein Spiel ja nicht getestet.
Okay, verstanden. War das auch so? Hast du aufgeräumt? Hat dich die Nostalgie übermannt? Und du hast dir gedacht, Mensch, ich muss mal wieder Spiele entwickeln. Also was die Leute vielleicht nicht wissen ist, du hast angefangen als Spieleentwickler. Du hast ursprünglich mal für C64 entwickelt, du hast Listings veröffentlicht, du hast Spiele gemacht. Twinkie Goes Hiking habe ich gelesen. Mhm. Vielleicht so einer der populären Titel aus deiner Vita. Ein früher Endless Runner auf dem C64.
Also quasi Splitscreen und so. Es war schon ganz cool. Hat ein bisschen kam dann irgendwann wieder in Mode so ums Jahr 2015 rum. Ne? So dieses Endless Runner-Zeug.
Ja, genau, da dachten wir alle, Mensch, das ist ja neu.
Nee, war es gar nicht. Nein, also ich habe für Happy Computer habe ich ein paar Listings des Monats gemacht, eben Twinkie Goes Hiking, und habe dann auch angefangen, auf dem Amiga zu entwickeln, so Ende der 80er, Anfang der 90er. Bin dann aber beim Amiga Joker eingestiegen und hatte dann schlichtweg keine Zeit mehr für Spielentwicklung. Und dann ist die Sache so ein bisschen eingeschlafen. Und dann ist es genau, wie du gesagt hast. Ich habe irgendwann aufgeräumt, habe meinen Amiga 1200 wieder rausgekramt, habe mal geguckt, wie gut funktioniert denn der noch und so weiter und so fort. Habe mal die alten Disketten und die Festplatte durchwühlt. Na gut, die Festplatte war kaputt, die Disketten haben aber noch zum größten Teil funktioniert. Da habe ich dann alten Source Code wieder entdeckt und habe gedacht, oh wow, du hast ja irgendwie 1990 schon mal so einen Horizontalshooter angefangen. Wäre doch irgendwie schon lässig, wenn du den jetzt fertig entwickeln könntest. Zu der Zeit ist dann auch meine Tochter auf die Welt gekommen. Das heißt, ich bin nachts sowieso aufgestanden, um irgendwie ein Fläschchen zu machen und so weiter. Und dann hatte ich also die Wahl, ja, also wenn ich jetzt eh schon auf bin, dann kann ich jetzt entweder ein Buch lesen oder halt ein Game entwickeln. Ich habe mich dann fürs Spielentwickeln entschieden. Und so fing es tatsächlich an. 2015 war das, ja.
Okay, das heißt also, und das war die Entstehungsgeschichte von Reshoot.
Genau, von dem allerersten Reshoot, ganz genau.
Genau. Und das basiert auf einem Programmcode oder Code-Fragmenten noch, die du entwickelt hast, damals mit, weiß nicht, 17, 18 oder welches Alter war das?
Ja, so in dem Dreh hat es angefangen, genau. Mit 18, 19 so, genau. Mhm.
Okay, das ist eigentlich auch schon mal ziemlich cool. Und ich vermute mal, weiß nicht, hast du damals schon geplant, das überhaupt zu veröffentlichen? Oder hast du gedacht, jetzt mache ich jetzt einfach mal fertig und dann ist gut?
Ach, veröffentlichen, nein. Das ist so eine technische Challenge irgendwo, glaube ich, eher gewesen ursprünglich. Ich war halt immer schon großer Fan von diesen Demo-Produktionen auf C64, speziell aber auch auf Amiga, und fand es immer sehr beeindruckend, was die Demo-Crews da so entwickelt haben, die visuellen Effekte, so diese Symbiose aus Audio und Video, und fand es dementsprechend auch spannend, mal ein Spiel zu entwickeln, was technisch ja relativ weit fortgeschritten ist. Factor 5 sind dann auch so Faktoren, die da mit reinspielen, die einen inspirieren. Und ich wollte einfach was Schönes entwickeln. Der kommerzielle Aspekt war in dem Zusammenhang noch gar nicht so gegeben, wobei ich schon mit dem Gedanken gespielt hatte, in die Spielindustrie tatsächlich einzusteigen. Also ich hatte auch mit der C64-Fassung von Persian Gulf Inferno oder North Sea Inferno, die ich gemacht habe, Da war ich auch ganz kurz davor, wirklich als Game Developer zu arbeiten, statt jetzt in die Verlagsindustrie zu gehen, also sprich zum Amiga Joker. Ist dann letzten Endes an der defekten Kupplung gescheitert, weil ich war auf dem Weg zum Vorstellungsgespräch nach Gütersloh zu Magic Bytes. Mir ist die Kupplung abgeraucht an meinem 30 Jahre alten Golf oder was. Und ich habe dann angerufen damals bei den Herrschaften, habe so gemeint, boah, Leute, hört mal, ich kann jetzt leider nicht zum Vorstellungsgespräch kommen oder nur mit krasser Verspätung, weil mein Golf ist mir gerade abgeraucht. Und dann haben sie direkt gesagt, dann brauchen sie auch gar nicht mehr kommen. Und da ist es gescheitert. Ja, so war es leider.
Das war schon harte
ja,
Ansage.
Ja, war ein bisschen hart, aber na gut, was soll's. Am Ende des Tages habe ich dann ja trotzdem, weiß nicht, ein paar Tage später die Zusage vom Joker Verlag bekommen. Also alles gut.
Hast du jemals zurückgedacht, so, boah, was wäre, wenn ich damals auf dem Weg weitergegangen wäre? Bist du jemand, der über sowas nachdenkt?
Ich denke über solche Dinge eher selten nach. Das bereue ich tatsächlich gar nicht, zumal ich inzwischen halt weiß, wie die deutsche Spielindustrie zu der Zeit getickt hat und wie die Industrie auch heute teilweise noch tickt. Da geht ja nicht immer fair zu. Ne? Nein, also das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen bereuen würde in dem Zusammenhang, wäre, dass ich hätte mich manchmal ein bisschen mehr fortbilden können. Das wäre vielleicht noch ganz clever gewesen. Das habe ich vielleicht manchmal ein bisschen verpasst. Aber ansonsten, ich hab einen schönen Job gehabt beim Joker Verlag. Also das waren wirklich ganz, ganz großartige Jahre. Da gibt's nichts zu bereuen.
Jetzt hast du also quasi das Reshoot hast du fertig gemacht. Dann gibt es ja auch noch einen Reshoot R. Ist das eine aufgepeppte Version oder ist das was ganz Eigenes?
Das ist was ganz Eigenes. Bei Reshoot war es so, dass ich also diesen Originalcode genommen habe als Basis zunächst. Weil der Gedanke war, das jetzt mal schnell fertig zu machen und mir irgendwie rauszubringen, auch gar nicht kommerziell. Ich hatte mir selber ein Zeitfenster von einem Jahr gesteckt, weil ich bin ja auch journalistisch unterwegs gewesen in den letzten 20, 30 Jahren. Und ich habe schon auch mitbekommen, dass viele Entwickler das Handtuch werfen, weil sie sich vielleicht ein bisschen zu hohe Ziele stecken. Deswegen wollte ich mir nicht zu hohe Ziele stecken, sondern realistische Ziele. Und mein Ziel war da also, ein Spiel innerhalb eines Jahres fertig zu haben. Das war der Plan bei Reshoot. Hat auch soweit funktioniert. Ich glaube, ich habe es im August 2016 auf der Gamescom dann tatsächlich veröffentlicht, also ein Jahr nach Beginn der Entwicklung im Sommer 2015. Nur ist es so gewesen, dass ich im Zusammenhang mit der Entwicklung an Reshoot erstens wahnsinnig viel gelernt habe. Also ich bin ja erst wieder reingekommen. Ich hatte ja vorher viele, viele Jahre lang überhaupt oder sehr, sehr wenig Kontakt zu Development an sich. Und ich dachte mir irgendwie, es wäre schon schön jetzt, wenn ich dieses neu erworbene Wissen in irgendeiner Art und Weise auch nochmal umsetzen könnte. Dazu kommt, dass ich auf der Gamescom 2016 zwei sehr, sehr wertvolle Kontakte oder mehrere wertvolle Kontakte geknüpft habe, aber zwei extrem wertvolle, nämlich zum Martin, der später dann die Musik für Reshooter gemacht hat und zu Kevin, der dann die Grafik gemacht hat. Also den kannte ich zwar vorher auch schon, aber wir waren uns dann im Zusammenhang mit der Gamescom nochmal sicher, okay, wir wollen zusammenarbeiten, weil das hat jetzt Spaß gemacht. Und der Martin hat, ich habe mir seine Musik mal angehört und die war so geil, dass ich mir gedacht habe, boah, fuck, also ich habe jetzt viel gelernt, wie Development funktioniert. Ich habe den Martin kennengelernt, der großartige Musik machen kann. Da muss man jetzt schauen, dass man da irgendwie ein Spiel nochmal draus macht. Und so ist dann der Gedanke zu Reshooter entstanden und so ist dann im Laufe der nächsten drei Jahre Reshooter entstanden. Also sprich, das war im Prinzip eine komplette Neuentwicklung auf Basis von Reshoot, aber so viel neues Zeug drin, dass, ich weiß gar nicht, sind noch 3, 4 Codezeilen aus Reshoot drin, der Rest ist komplett neu.
Okay, du hast gesagt, du hast zwei extrem wertvolle Kontakte gemacht. Ich vermute, der andere ist dann der Kevin Saunders, der die Grafik macht?
Ganz genau.
Okay. Aber das heißt, du hast also quasi dann Blut geleckt und hast gemerkt, oh Mensch, jetzt bin ich wieder drin, jetzt macht's wieder Spaß und jetzt will ich auch wieder einfach weitermachen mit der Entwicklung?
Ja, das ist so wie, keine Ahnung, es ist am Ende des Tages halt ein Hobby. So wie andere Leute vielleicht an ihren Autos basteln 10 Jahre lang und immer wieder ein bisschen was da basteln, dort basteln, so bastel ich halt an meinem Spiel rum. Ich meine, ich könnte jetzt auch aus Streichhölzern kleine Schiffchen oder große Schiffchen bauen oder mir in einem Raum eine Modelleisenbahn im Lauf der Jahre halt zusammen puzzeln. So ist so ein Game am Ende des Tages ja ein Puzzle aus vielen tausenden, abertausenden Teilen, die du halt zusammenbastelst. Jedes einzelne Pixel wird gesetzt, jede Sekunde an Musik, jeder Soundeffekt ist alles ein Puzzleteil. Und du baust es irgendwie zusammen und versuchst dann irgendwas draus zu entwickeln, was was beeindruckt, was mich beeindruckt, ja, und das ich bin da so ein Mensch, ich habe dann so ein Ziel vor Augen und das will ich dann auf jeden Fall erreichen, ja, und in dem Fall war das Zeitfenster von 3 Jahren halt, das war schon am Limit, muss ich sagen, also 3 Jahre, so nach 2,5 Jahren hatte ich wirklich die Schnauze voll und das letzte halbe Jahr war dramatisch, also da habe ich so mit meiner Motivation zu kämpfen gehabt, da waren schon Momente, wo ich gesagt habe, hey, scheiße, ich schmeiß den Amiga aus dem Fenster, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Aber dann schläfst du mal eine Nacht drüber und dann telefonierst du mal mit dem Kevin und du siehst ja dann auch, das ist der Vorteil übrigens, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, du bist ja auch in der Pflicht irgendwo, ne? Du kannst ja nicht den Kevin immer wieder bitten, diese Grafik zu bauen und jenes Raumschiff zu bauen und da nochmal die Farbe zu tweaken und so weiter und so fort. Dasselbe bei Martin. Den Martin habe ich auch geärgert mit diversesten Wünschen und Ansprüchen. Und dann kannst du nicht sagen, so, oh Leute, ist mir egal, was ihr gemacht habt, ich höre jetzt auf, ich habe keinen Bock mehr. Also das ist schon ganz gut, wenn man so ein kleines, zumindest mal ein kleines Team hat und dann auch, man ist sich dann gegenseitig verpflichtet, das hilft dann auch, bei der Stange zu bleiben, wenn man mal in so ein Loch reinfällt, in so eine, ja.
Mhm, kann ich verstehen. Aber wie ist das? Wieso bist du auf dem Amiga geblieben? Also ist es so, dass du sagst, ja gut, das ist halt das Skillset, das ich habe und ich habe jetzt keine Lust nochmal, mich in irgendwelchen modernen Entwicklungsumgebungen einzuarbeiten? Oder ist es die Herausforderung, mit den Limitierungen der Plattform da was zu machen?
Beides tatsächlich. Ich habe auch vorher auf iOS entwickelt, so ist es nicht. Also ich habe angefangen mit Unity ein bisschen was zu machen. Ich habe angefangen mit Xcode zu arbeiten. Das ist so die Apple-typische Entwicklungsumgebung, wenn du was für iOS machen möchtest. Und ich habe auch eine kommerzielle Produktion gemacht für einen deutschen Spielentwickler auf Mobile. Es ist halt nur so, dass der Mobile-Markt so dermaßen kaputt ist, dass du realistisch betrachtet, außer du hast eine wahnsinnig große Marke am Start, kein Geld damit verdienen kannst. Das habe ich dann halt lernen müssen, dass ich, wenn ich jetzt ein Game für einen deutschen Publisher entwickle, der das vielleicht mehr oder weniger professionell vermarktet, dass ich trotzdem keinen Euro verdienen damit, ja, obwohl ich dann ja an Zeit investiert habe. Also das Toolset kannte ich dann schon, wie sowas funktioniert. Unity ist mir im Begriff. Und tatsächlich habe ich, als ich dann auf den Amiga wieder zurückgegangen bin, auch nie den Plan gehabt, direkt auf dem Amiga zu entwickeln, sondern ich hatte immer den Plan, und den habe ich auch umgesetzt, dass ich auf dem Amiga mit modernen Werkzeugen entwickle. Sprich, ich nutze jetzt hier ein Toolset, das basiert auf Xcode, also auf der aktuellen Apple-Entwicklungsumgebung und basiert auf modernen Emulatoren. Ich benutze moderne Tools, um zum Beispiel die Karten zu bauen für meine Spiele. Und ich habe mir Tools entwickelt, die mich in die Lage versetzen, sehr, sehr schnell auch zu arbeiten. Das heißt, diese ganzen Werkzeuge, die ich da nutze, diese modernen Werkzeuge, sind miteinander vernetzt, sodass ich relativ effizient in kurzer Zeit doch erhebliche Fortschritte erzielen kann. Das heißt also, es geht jetzt nicht nur darum, für eine alte Plattform mit alten Werkzeugen und mit alten Methoden zu arbeiten, sondern es geht darum, für eine Spieleplattform, das Alter finde ich gar nicht so entscheidend in dem Zusammenhang, sondern für eine Spieleplattform ein Spiel zu entwickeln, dass die Spieleplattform Amiga heißt und dass die alt ist, halte ich für gar nicht so entscheidend, weil wenn du jetzt guckst, es gibt ja genügend Retro-Systeme, die jetzt wieder neu aufgelegt wurden von Sega, von Nintendo, es wird auch einen neuen A500 Mini geben, jetzt dann irgendwann 2021, 2022. Also da kommt ja wahnsinnig viel. Und viele Spielekonzepte, die heute so auch populär sind, basieren ja auf alten Konzepten aus den 80er, 90er Jahren. Also ob das dann auf einer modernen Plattform läuft oder auf einer Retro-Plattform, ist zunächst mal gar nicht entscheidend. Meine Spiele haben schon den Anspruch, dass sie auch einem modernen Publikum gefallen können. Deswegen ist die Musik auch so wichtig. Deswegen ist es auch so wichtig, dass ich mit Martin zusammenarbeite, weil Martin moderne Musik macht.
Nur halt die Gruppe der Menschen, die das Ding dann überhaupt spielen können, ist natürlich kleiner. Ist das so ein Ding, weil du vorhin auch schon hier die Erfahrung mit Mobile erwähnt hast, ist es einfach attraktiver, wenn du ein großer Fisch in einem sehr kleinen Teich bist, als so eine Kaulquappe unter Mobile Games, wo halt einfach dein Werk auch gar nicht wahrgenommen wird, weil das halt untergeht?
Richtig, es geht auch um Wahrnehmung, sicher. Wir reden hier ja nicht von großen kommerziellen Projekten, sondern wir reden hier von Freizeit- und Hobbyprojekten. Das heißt also, es kann ja eigentlich nicht ums Geld gehen zunächst mal. Du wirst kein Einkommen damit generieren, jedenfalls kein nennenswertes. Du wirst niemals deine Kosten wieder reinspielen, das ist unrealistisch. Realistisch ist aber, dass du dass du aus der Community Feedback bekommst. Und das bekommst du bei einem Mobile-Game aber eher nicht oder jedenfalls selten mal positives Feedback. Man muss ja bloß mal gucken, was so kleine Spiele im iTunes-Store oder sowas, was die für Feedback bekommen. Wenig bis gar nichts und wenn dann eher doch gerne mal negativ. Während wenn du was für eine eher nischige Plattform entwickelst, dann kriegst du, kommst du sehr, sehr, sehr stark in Kontakt mit der Community. Beim Amiga ist es nun so, die Plattform ist ja alt, aber sie ist ja keineswegs tot. Es gibt eine sehr, sehr lebendige und sehr, sehr aktive Community, die sich auch regelmäßig zu großen Events trifft. Also jedenfalls vor Corona war es so. Und ich bin mir sicher, nach Corona wird es auch wieder so sein. Da finden mittlerweile Messen statt. Die ziehen an die 1000 Leute an, immerhin, ne? Und es ist ja auch nicht so, als ob man unbedingt einen alten Amiga haben müsste, um ein Amiga-Spiel zu spielen. Es gibt ja Emulationen, die es dir erlauben, Amiga-Spiele auf einer, keine Ahnung, auf einer PSP sogar zu spielen beispielsweise. Mittlerweile kannst du sowas dann auch über Cloud Gaming in deinem Browser spielen. Ja, es gibt Services, die es dir gestatten, konkret Reshooter über deinen Webbrowser zu spielen. Ja, das heißt also, die Zielgruppe ist gar nicht so klein, wie es vielleicht zunächst mal den Anschein hat.
Okay. Jetzt nehme ich mal an, dass der Prototyp, den du da gefunden hast, das war halt ein Arcade-Shooter und jetzt bist du in dem Genre geblieben deswegen oder gab es zwischendrin mal die Überlegung, so als nächstes jetzt Jump'n'Run und dann mache ich nochmal was ganz anderes?
Jump'n'Run war immer eine Überlegung. Es war auch kein Arcade-Shooter. Das war eine Engine, die konnte ein bisschen scrollen und die konnte zwei, drei Objekte auf den Bildschirm malen. Und ich glaube, man konnte auch schon Raumschiff steuern, mehr war da noch nicht. Also wir reden hier nicht davon, dass ich irgendwie in den 90er Jahren schon mal ein Spiel fertig entwickelt hätte. Bei weitem nicht. Aber das Ding konnte scrollen, das Ding konnte irgendwie, keine Ahnung, 5 bis 7 Objekte auf dem Bildschirm malen. Und das ist ja schon mal was, mehr als nichts. Und dann machst du da halt weiter. Ich weiß nicht genau, doch ich denke schon, dass mein nächstes Game vielleicht ein Jump'n'Run wird. Das wäre schon möglich. Ich liebe Jump'n'Runs, ja. Da hätte ich Bock drauf.
Hast du ein Vorbild gehabt, jetzt erstmal, wenn wir mal noch über Reshoot sprechen? Also man schaut drauf, man denkt ein bisschen Archetype.
Ja, natürlich, klar. Ich glaube, mal überlegen. Auf dem Amiga gibt es tatsächlich nicht viele Shoot'em-ups, die mir wirklich gut gefallen. Aber wenn ich als Vorbild was sagen sollte, dann würde ich, glaube ich, wählen erstmal Silkworm, denke ich mal. Dann würde ich wohl Apydia nennen. Und vielleicht auch R-Type, ja. Mhm.
Und jetzt mit dem neuen, mit dem Reshoot Proxima, da ist ja der Wechsel vonstatten gegangen. Vorher horizontal, jetzt vertikal scrollen, wenn ich das richtig sehe.
Das ist genauso, ja. Mhm.
Hast du damit auch Vorbilder gewechselt?
Mal überlegen, habe ich Vorbilder gewechselt? Ja, natürlich, klar, weil Vertikal-Shooter, Horizontal-Shooter ist natürlich, ich weiß nicht, ich kenne wenig Leute, die beide spielen tatsächlich. Es ist also irgendwie so eine andere Zielgruppe wieder, eine Zielrichtung auch. Dann ist es so, dass es gibt auf dem Amiga ein paar gute Horizontal-Shooter, aber es gibt ganz, ganz wenig Vertikal-Shooter, die mir wirklich Spaß machen. Ja, so ein Hybrid finde ich mal richtig gut, ja, weil es schön schnell ist, sehr arcadig, tolles Game, schöner Flow, macht Spaß. Ein Battle Squadron ist mir schon wieder ein bisschen zu langsam vielleicht so. Sieht gut aus, ja, keine Frage. Hört sich auch toll an. Aber da fehlt mir so ein bisschen der Arcade-Flow. Also so diese Menge an Objekten. Und also was dann immer so gerne herangezogen wird, ist so ein Xenon 2 oder sowas. Ich will nicht sagen, dass ich es schrecklich finde, aber ich finde es auch nicht toll. Also es unterhält mich tatsächlich nicht, weil es mir viel zu langsam ist und viel zu behäbig. Und viel zu viel irgendwie Bomb the Bass, Musik, Präsentationstamtam, der mit dem Spiel aber eigentlich gar nichts zu tun hat. Insofern hatte ich da schon das Gefühl, das wäre nochmal was, wo ich einen draufsetzen kann. Also all diese, es gibt so viele Vertikalshooter auf dem Amiga, aber auch ein Banshee, ja, aber da kannst du wirklich viele aufzählen, aber kaum einer, bis auf Hybris, ist wirklich schön schnell und arcadig und ich finde, da kann man noch was machen. Also mein Ziel war immer und wird auch immer bleiben, irgendwas zu entwickeln, was irgendwas Neues mit sich bringt, ja, wo man sagt, hey, es gibt einen Grund, mein Spiel auch wirklich zu erleben. Ja, es ist jetzt nicht eins von 20 anderen Spielen, das nur ein bisschen anders heißt und vielleicht sich ein bisschen anders ausschaut, sondern es muss immer so sein, dass es eine Daseinsberechtigung gibt und die gibt's dann, wenn es ja vom Flow her, vom Erlebnis her irgendwas Neues hat. Und das versuche ich jetzt auch mit Proxima 3 wieder.
Okay, das ist super. Da wäre ich nämlich jetzt sowieso hin abgebogen. Das heißt also, die Ambition ist schon zu sagen, ich will jetzt nicht einfach nur mal einen ordentlichen Arcade-Shooter machen und der ist ungefähr aber so, ne, wie halt innerhalb der etablierten Konventionen, sondern schon einen neuen Beitrag auch mitbringen.
Absolut, ja, klar. Ja, das ich sehe sonst keinen Grund, meine Zeit zu vertun irgendwo. Ja, also wenn ich jetzt irgendwas entwickeln würde, was genauso ausschaut wie etwas, was es schon 20 Mal gab, dann würde ich mir, glaube ich, ein anderes Hobby suchen, weil wozu dann meine Zeit investieren? Nein, also ich versuche da aus verschiedenen Richtungen auf so ein Projekt zuzugehen. Die eine ist natürlich die technische. Also ich habe einen enorm hohen Anspruch an die Qualität von der Grafik und Audio. Und ich versuche also, übrigens auch das ist ein Grund, warum ich für den Amiga 1200 entwickle, ich versuche aus dieser Hardware eben möglichst viel herauszukitzeln. Da gab es nämlich nicht mehr viel. Die Hardware ist ja 1992 erschienen, da war der Amiga schon nicht mehr dominant und von daher wurde da auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel für dieses System entwickelt. Und ich habe das Gefühl, da kann man noch sehr viel rausholen. Da wurde noch nicht alles gezeigt, was die Hardware so kann. Und deswegen ist es da relativ, ja, verhältnismäßig einfach, da noch visuelle Erlebnisse zu entwickeln, die einfach noch niemand vorher gesehen hat. So, das ist die eine Herangehensweise. Die andere ist, dass ich halt schon auch versuche, die Weiterentwicklung im Genre, ja, Shoot'em-ups heute sehen ja ein bisschen anders aus, fühlen sich anders an als Anfang der 90er, dass ich diese Weiterentwicklung mit reinbringe. Ja. Und das heißt also, ich versuche die audiovisuelle Qualität hochzuhalten, weil gleichzeitig einem schönen Flow wie ein moderne Spiele haben. Und beides zusammen soll dann eben so ein flüssiges Spielerlebnis ergeben, wie es eben auf dem Amiga gar nicht so häufig der Fall war.
Hast du was in dem Spiel drin, wo du sagst, das ist jetzt quasi komplett neu, meine Innovation für dieses Genre? Oder geht es eher darum, innerhalb dieses Amiga-Kosmos zu sagen, das gab es da in dem Kontext noch nicht?
Naja, es sind so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass ich weggehe von dieser traditionellen, also jetzt beim Game Design, dass ich weggehe vom traditionellen, ich habe drei Leben und versuche damit möglichst weit zu kommen, Expertise sage ich schon, von diesem Erlebnis. Bei mir ist es so, oder bei meinen Spielen jetzt, bei Reshooter und auch bei Proxima wird es so sein, dass du im Prinzip ein Leben hast. Ja, du kannst Schilde aufbauen und bei einem Treffer verlierst du Schilde, verlierst auch extra Waffen, aber du verlierst kein Leben. Das heißt, du kannst immer weiter spielen, du kannst dich weiter versuchen. Erst in dem Moment, wo du dein letztes Schild und deine letzte Extrawaffe verloren hast, wenn du dann noch einmal getroffen wirst, ja, erst dann ist Game Over, aber dann ist auch Instant Game Over. Dann war es das für dich, ne? Und dann musst du von ganz vorne anfangen. Das ergibt, finde ich, einen ganz schönen Flow. Das hat sich auch bei Reshooter schon gezeigt, dass diese Spielmechanik in der Lage ist, die Leute bei der Stange zu halten, weil du sehr schnell merkst, es ist dein eigener Fehler. Du kannst da auch nicht, du kannst dich nicht auf irgendwas anderes rausreden. Es ist dein Fehler, wenn du in ein Bullet reingerannt bist und du wirst, wenn du Glück hast, was heißt, wenn du Glück hast, wenn du also ein Schild hast, dann wirst du auch, sag ich mal, relativ milde bestraft und du kannst aber weiterspielen. Ne? Und das ist so eine Spielmechanik, die ist jetzt in den 90er Jahren, ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt schon gab zu der Zeit, auf jeden Fall bei Reshooter funktioniert das ganz gut. Abgesehen davon ist die Grafik auch, ich verwende einfach ja Grafiktricks, die es einfach noch nicht gegeben hat in den 90er Jahren.
Mhm. Ich glaube, bei sowas wie Gradius konntest du zwar Schilder aufsammeln, aber das ist dann halt einfach nur so ein relativ seltenes Item.
Und nee, du bist dann halt draufgegangen, wenn du getroffen wurdest am Ende des Tages. Ne? Also wenn dann halt ein Bullet von hinten kam, bei R-Type zum Beispiel, ja, dann bist du halt draufgegangen. Das war halt dann so. Und bei Gradius ist es ja auch nicht so, dass du deine Schilde verlierst. Also du kannst dir vorne zwei Satelliten hinbauen, die schützen dich schon, aber wenn du von hinten getroffen bist, bist du sofort tot. Und die Mechanik ist bei meinem Spiel halt anders. Das heißt, du verlierst, egal von wo du getroffen bist, einfach ein Schild.
Ja, ja, genau. Also vor allem, ich glaube, das Konzept ist halt ganz anders. Ne? Dass ja. Du sagst, ich nehme den Lebensverlust, der ja dann auch erstmal so einen Bruch sozusagen in dem einzelnen Flow von dem Spieldurchgang erstmal erzeugt, den nehme ich raus, sondern es geht ganz weiter, genau. weiter. Und wenn du scheiterst, dann ist es nur noch dieses komplette Game Over.
Ganz genau. Ein anderer Effekt oder eine andere, ja, ich nenne es mal Neuerung, ist auch eher eine Kleinigkeit, die sich aber sehr... Die aber wichtig ist tatsächlich für den Flow, ist, dass wenn du bei Proxima auf Gegner schießt, dann haben die Hitpoints. Das ist jetzt keine Überraschung, das ist bei allen Arcade-Shootern so. Das wird ja gerne mal, zumindest bei Bossgegnern, mit so Anzeigebalken visualisiert. Das heißt, der Gegner hat dann irgendwie so einen kleinen Energiebalken über sich stehen oder irgendwo in der Score-Displays irgendwie so einen Hitbalken oder sowas. Bei meinem Spiel ist es jetzt so, dass die Soundeffekte quasi widerspiegeln, wie es um den Status des getroffenen Gegners steht. Das heißt, du hast so ein Ping, 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 Ping. Ja, und daran kannst du ganz genau hören, je höher der Ton, desto näher ist dieses Objekt am Ableben. Ja. Und dadurch musst du gar nicht wirklich mit dem Auge erfassen, wie lange du noch kämpfen musst gegen den Gegner, sondern du hörst es tatsächlich und kannst dich besser fokussieren mit den Augen auf vielleicht die Umgebung deines Raumschiffs oder vielleicht auf das Raumschiff, das da gerade die Projektile speit. Das sind so kleine Neuerungen, die ich zumindest jetzt von keinem Amiga-Spielen kenne und auch sonst wäre es mir jetzt noch nicht untergekommen, die aber für mein Empfinden sehr gut funktionieren.
Da würde ich sofort denken, das könnte man ja auch doppeln mit Schadenszuständen, die grafisch dargestellt werden. Ich nehme mal an, das ist ja super naheliegend. Solche Gedanken kommen ja auch. Ist sowas dann immer sofort die Abwägung, okay, kriege ich das technisch noch unter? Kann ich das dem Kevin noch zumuten?
Ja, beides tatsächlich. Es ist ja so, Kevin ist da ein sehr gutes Stichwort, den muss ich in dem Zusammenhang da mal mit reinbringen, dass du ja das kein kommerzielles Projekt ist, kann ich dem Kevin jetzt auch nicht jeden Monat die 5.000 Euro zahlen, die er eigentlich verdient hätte. Ja, das kann ich deswegen nicht, weil ich, wenn ich 100 Stück oder 150 Stück von dem Spiel verkaufe, dann ist es schon gut gelaufen. Und damit kannst du gerade mal die Kosten decken, um auf irgendeine Messe zu fahren oder sowas. Ich kriege leider auch keine Förderung für so ein Spiel. Das ist halt realistisch. Ne? Förderung ist an irgendwelche anderen Vorgaben gekoppelt, die in dem Zusammenhang nicht funktionieren. Sprich, also da ist jetzt nicht wirklich eine Einnahmequelle, um jemand fair zu bezahlen. Also macht der Kevin das einfach aus Spaß an der Freude, genau wie ich. Und dann muss man halt realistisch bleiben, dass das Ganze halt parallel läuft zu einem Familienleben und auch zu einem Berufsleben. Das ist bei Kevin so, das ist auch bei mir so. Wir arbeiten beide, wir haben beide Kinder, wir haben eine Familie und wir lieben auch unsere Familie und unsere Kinder und wir wollen uns da auch gerne drum kümmern. Und deswegen bleibt nur sehr begrenzt Zeit, um sich in der Freizeit dann mit so einem Game Development Projekt zu befassen. Da musst du wirklich gut abwägen, ob du jetzt so ein visuelles Schadensmodell noch integrierst, ja oder nein. Weil es wahnsinnig viel Zeit kostet, sowas zu rendern oder zu pixeln. Pixeln ist natürlich nochmal sehr viel zeitaufwendiger als rendern. Insofern, es gibt tatsächlich ein visuelles Schadensmodell, das ist allerdings auf die Kulissen beschränkt. Dazu kommt in dem Zusammenhang aber auch noch ja einfach eine technische Maßgabe. So ein Amiga, der hat halt 2 Megabyte RAM, da passen so und so viele Objekte rein und du kannst dich dann halt entscheiden, also willst du viele kleine Objekte haben oder eher ein paar größere, beides braucht ungefähr gleich viel RAM, aber soll es dann auch noch schön animiert sein, dann wird es halt langsam schon eng, ja, mit dem Speicherplatz. Und insofern, ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich lieber bei den Objekten, die in den Bildschirm fliegen, eine schöne, weiche Animation habe, die modern aussieht. Ja, auch da wieder so dieser Sprung in die Moderne. Also nicht bloß irgendwie 2 oder 4 Frames an Animation, sondern es sind 16 bis 32 Frames so im Schnitt pro Objekt. Und die rotieren dann auch mal oder zoomen oder was auch immer. Das kostet alles sau viel Speicherplatz und da bleibt dann wenig Raum für ein Schadensmodell, für ein visuelles Schadensmodell. Trotzdem gibt's das aber. Also es ist so, dass Partikel wegspringen und dass bei größeren Objekten auch Trümmer abfallen sozusagen. Also das ist dann quasi der Ersatz dafür, dass jetzt ja keine Beulen im Blechkleid sind oder sowas. Mhm.
Hast du eine bestimmte Designphilosophie? Also es gibt ja so, sag ich mal, so ganz grobe Konzepte, dass man sagt, okay, innerhalb eines Levels habe ich so ein Achterbahn-Design. Ja, also es zieht an, es ist schwierig und dann tritt wieder ein bisschen Entspannung ein. Dann kommt vielleicht mal einfach eine Gegnerwelle, die ist ziemlich einfach zu bewältigen, bevor es wieder schwieriger wird. Oder es gibt so dieses Bergsteigermodell, es fängt einfach unten an, ist relativ einfach und wird nach hinten raus immer schwieriger mit dem Boss so als Difficulty-Spike am Ende des Levels. Gibt es da irgendwas, was du von der Designphilosophie verfolgst?
Es ist die Achterbahn tatsächlich. Also ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass du so eine Stage sehr abwechslungsreich designst, dass das Tempo öfter mal wechselt, dass du auch mal deine Ruhemomente drin hast und dass das Tempo danach auch wieder anzieht. Also es wird bei Proxima so sein, dass du übrigens auch synchron zur Musik so ein bisschen, dass das Tempo sich ein bisschen steigert, also das ist jetzt wie bei Gradius oder sowas in der ersten Stage, das heißt, da kommen erstmal so ein paar einzelne versprengte Objekte rein, danach, ich baue so ein bisschen erzählerischen Rahmen um das Ganze drum und so dieses narrative Element ist, ist finde ich bei japanischen Shootern ganz witzig und habe es deswegen hier auch integriert. Das heißt also, du hast dann eine Heldin, die sich erstmal wundert, hey, was ist denn hier los, was passiert denn hier, was sind das für komische Dinger, die da plötzlich erscheinen und dann kommt so ein Antagonist, der da dann auch nochmal erklärt, hey, Aaron, das ist die Heldin, Aaron, was fällt dir ein, dass du in meinen Raum hier eindringst, ich werde dich vernichten und dann geht's halt los, ne? Und dann kommt erstmal so eine schöne Wave und dann kommen erstmal so ein paar 10 Bullets oder sowas und dann bist du erstmal froh, dass du das überlebt hast. Du hast in dem Moment aber noch Zeit, dich so mit der Spielmechanik vertraut zu machen. Das heißt, also, da kommen dann Icons reingeschwebt für Extrawaffen, für Speed-Ups. Die sind dann auch schön beschriftet in der ersten Stage. Da steht dann drüber Power-Up oder eben Speed-Up, sodass du auch weißt, was du da aufsammelst. Du lernst in dem Zusammenhang dann eben auch, dass wenn ein Objekt weiß blinkt, wenn du es triffst, dass es eben, dass du jetzt quasi die Hitzone getroffen hast und dass es sich lohnt, auf diese Hitzone zu zielen. Und dann hast du im Rahmen, dann kommt erstmal dieser schnelle Moment, dann kommt vielleicht nochmal ganz kurze Dialogszene, wo du mal kurz durchpusten kannst, 4-5 Sekunden vielleicht. Und dann kommt irgendwie ein großes Objekt in den Bildschirm, du ballerst drauf, wirst belohnt, weil ein großes Objekt bringt viele Punkte ein. Vielleicht kriegst du noch einen Multiplayer in dem Zusammenhang, das heißt, du kannst den Score multiplizieren, vervielfachen. Und so spielst du vielleicht eine Minute oder sowas und dann kommt so ein Break, Screen Scrolling stoppt oder wird langsamer, was auch immer, das muss ich erst noch sehen. Und dann kommt vielleicht ein Meteoritensturm, wo du gar nicht ballerst, ja, sondern wo du vielleicht erstmal gucken musst, dass du irgendwie dich irgendwie so durchnavigierst. Das läuft dann automatisch, vielleicht so 20 Sekunden oder was in dem Dreh. Wenn du es dann überlebt hast, wunderbar, herrlich, dann freust du dich und dann geht's weiter und dann zieht das Tempo direkt wieder an. Das heißt also, ich finde diese Achterbahnphilosophie ganz spannend. Das Ganze läuft natürlich dann am Ende des Tages auf den Bossfight hinaus und so geht das Ganze dann 5 Stages lang.
Arbeitest du mit Schwierigkeitsgraden?
2, ja. Es gibt eine Einsteigerschwierigkeit. Ich hab bei Reshooter gelernt, dass die Leute erwarten, dass sich die Schwierigkeit ein bisschen anpasst. Ich hatte zuerst überlegt, ob ich so diese Half-Life-Philosophie verfolge. Half-Life ist für mich ein Vorbild dahingehend, dass es, oder auch jedes Nintendo-Spiel eigentlich, dahingehend, dass du eigentlich gar keine Optionen zur Wahl stellst, sondern dass das Spiel so, wie es ist, funktioniert. Das bedeutet auch, dass es von selbst möglichst erkennt, wie gut oder wie sich eben ein Spiel anstellt. Ja? Und dass es dementsprechend dann auch die Gegnerdichte variiert und vielleicht mal mehr, mal weniger Projektile auf dem Bildschirm zaubert und so weiter. Das ist eine schöne Sache, aber gar nicht unkompliziert zu balancen. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich das wirklich integriert bekomme, ohne dass ich dabei, dass es mich ein bisschen zu viel Rechenzeit kostet. Ich muss bei so einem Amiga-Projekt ja immer gucken, wie viel CPU-Zeit habe ich denn noch, wie viel kann ich der CPU noch zumuten. Und sowas zu tracken ist ja nicht so ganz trivial. Insofern habe ich mich entschieden, dass ich auf jeden Fall mal einen zweiten Schwierigkeitsgrad integriere. Das heißt, so ein, der wird ein bisschen einfacher sein als bei Reshooter. Bei Reshooter habe ich nämlich gelernt, dass doch sehr viele Leute gar nicht bis über die zweite Stage oder darüber hinaus spielen konnten, was ja schade ist, weil es lohnt sich nämlich. Die späteren Stages sind doch sehr hübsch, aber ich glaube, dass es, also ich kenne etliche Leute, die haben es durchgespielt, aber viele sind eben auch schon relativ früh gescheitert. Das heißt, die Spreizung ist hier ein bisschen zu groß vielleicht. Deswegen wird bei Reshoot Proxima der Schwierigkeitsgrad generell ein bisschen niedriger sein, so dass es auch mit etwas Training oder mit viel Training auch ja normaler Spieler durchschaffen kann. Es wird dann aber auch noch einen zweiten Schwierigkeitsgrad geben, der zum Beispiel dafür sorgt, dass die Bullets nicht mehr auf die aktuelle Spielerposition abgefeuert werden, sondern die Bullets, die schießen praktisch auf die prognostizierte Position des Spielers. Das heißt, die haben so eine Art, wie sagt man denn beim Zielen, Vorlauf sozusagen. Also die zielen quasi voraus. Das Spiel guckt in dem Moment, wo das Projektil abgefeuert wird, wohin bewegt sich der Spieler denn gerade, wo wird er voraussichtlich sein, wenn das Bullet dann ihn erreicht und dann schießt er quasi auf diese prognostizierte Position. Das verändert den Spielablauf ganz erheblich.
Ja, Wie steuerst du denn sonst so? Also, was sind denn die Stellschrauben, wo du sagst, das ist entscheidend für den Schwierigkeitsgrad? Also, man könnte ja an viele Dinge denken, ne? Geschwindigkeit, mit der sich Projektile oder auch Gegner fortbewegen, Bewegungsmuster von Gegnern, ne? Also, wenn die viele, manchmal typisch für so eine Art Spiel ist ja, Gegner fliegt entweder in der geraden Linie oder fliegt irgendwie so eine geschwungene Kurve oder fliegt aber auch vielleicht so eine Sinuskurve, ne? Und die sind alle unterschiedlich schwer erfassbar und erfordern halt einen unterschiedlich stark Reaktionsvermögen oder auch einfach Lernen von so einem Level, wo überall sozusagen sagst du, da kann man gut ansetzen, wenn man unterschiedliche Schwierigkeitsgrade bereitstellen will.
Naja, also ich gehe mal von einem Schwierigkeitsgrad zunächst mal aus, denn der muss perfekt gebalanced sein. Also ja, wie gehe ich denn da vor eigentlich? Tatsächlich gehe ich zunächst mal ästhetisch vor. Mir ist es wichtig, dass die Angriffswellen ästhetisch schön sind. Ist ein bisschen ähnlich wie bei den Danmarco-Shootern. Ich mag einfach so diese schönen Wellen, diese Muster, die sich ergeben. Und so ähnlich sehe ich es bei Proxima auch. Es ist zunächst mal wichtig, dass sich eine Welle, dass sie schön aussieht. Dann ist es wichtig, dass sie in die Hintergrundgrafik so eingebettet ist, dass sie irgendwie Sinn macht. Also es macht jetzt zum Beispiel wenig Sinn, dass Angreifer durch eine Kulisse hindurchfliegen, weil das nicht der Realität entspräche. Ja, das würden sie normalerweise nicht tun, sondern wenn du in der Kulisse unterwegs bist und du hast eine Lücke zwischen zwei Kulissenteilen, dann würden Angreifer normalerweise aus dieser Lücke herausfliegen. Das ist zum Beispiel schon mal eine wichtige Sache. Also sprich, um die Umgebung korrekt zu erfassen und als Spieler zu erahnen, woher denn Gefahr drohen könnte, ist es wichtig, dass das Spiel irgendwo einen gewissen Bezug zur Realität hat. Natürlich ist es nicht realistisch, dass ich mit dem Raumschiff durch irgendeine Alien-Umgebung fliege, aber es ist schon realistisch, dass physikalische Gesetze, sag ich mal, annähernd eingehalten werden, damit ich als Spieler überhaupt ein Gefühl dafür entwickeln kann, woher könnte denn Gefahr drohen. Dann ist es wichtig, dass die Unterscheidbarkeit zwischen Freund und Feind oder Kulisse und Feind gegeben ist. Gibt auch sehr viele Spiele, gerade auch auf dem Amiga, die machen es dir einfach schwer zu erkennen, okay, ist das jetzt ein Gegner? Kann ich gegen diese Kulisse fliegen? Darf ich dagegen fliegen? Oder ist es tödlich, wenn ich sie berühre? Also das ist zum Beispiel auch eine ganz wichtige Schwierigkeit oder eine ganz wichtige Perspektive, die ich einnehmen muss. Ich muss mich also versuchen, in den Spieler zu versetzen und mich selbst zu fragen, okay, würde ich als Spieler, der das erste, zweite oder vielleicht auch dritte Mal Kontakt mit diesem Game hat, würde ich dann erkennen, dass das hier tatsächlich jetzt ein Gegner ist oder dass es Kulisse ist, die ich treffen darf oder vielleicht auch nur irgendwie schmückendes Beiwerk, das einfach nur hübsch aussehen soll, das mir aber nicht wehtun kann. Das sind wichtige Gesichtspunkte. Naja, und dann, wie gesagt, dann versuche ich in diese Umgebung eben ästhetisch schöne Angriffswellen zu integrieren und die balance ich. Das hat einfach mit viel Spielen zu tun. Ich balance sie und pack dann, wenn es ein bisschen zu leicht ist, dann integriere ich außerdem noch so ein bisschen Kugelhagel. Ja, also wenn ich jetzt eine schöne Sinuswelle habe, irgendwelche schöne Kreisformationen, die einfach hübsch anzuschauen sind, die aber vielleicht jetzt keine allzu große Herausforderung sind, weil sie eigentlich gar nicht so richtig auf den Spieler abzielen, dann werden in dem Zusammenhang, dann baue ich eben noch eine Schussroutine mit ein, sodass sie dann eben auf den Spieler zielen oder vielleicht auch so ein Projektilhagel aussenden.
Bist du jemand, der stark vorher konzeptioniert oder iterierst du einfach und sagst, okay, jetzt baue ich den mal hier hin, das ist mir doch zu wenig, da müssen zwei Gegner mehr hin. Oder sitzt du vorher schon da und sagst, okay, genau hier und die fliegen in so einer Schleife hier lang und du hast das alles auf dem Karo-Block vorgemalt?
Kevin ist so einer. Kevin ist einer, der hat mir schon vor 3 oder 4 Jahren das erste Mal, als wir über Proxima so ansatzweise geredet haben, der hat mir da schon Pläne gezeigt und der hatte da auch schon Maps fertig und so weiter und so fort. Ich selbst bin überhaupt gar nicht so, ja. Also wenn mich jemals irgendjemand nach einem Game Design Dokument fragen sollte, dann muss ich leider sofort abwägen, weil sowas gibt's bei mir nicht. Ich iteriere total. Ich spiele und iteriere. So funktioniert auch meine Toolchain. Also meine Werkzeuge sind so aufgebaut, dass ich im Prinzip spielen und sofort editieren kann. Einfach weil ich mich kenne, weil ich weiß, ich bin nicht in der Lage, irgendwas auf Papier oder in irgendeinem anderen Werkzeug aufzuzeichnen und dann nur noch zu integrieren, weil ich glaube fest daran, ich muss solche Dinge ausprobieren, ich muss sie fühlen können. Und dahingehend habe ich meine Werkzeuge eben so aufgebaut, dass ich dass ich Proxima spielen kann. Dass ich, ich sage jetzt mal, ich habe zwei Bildschirme vor mir im konkreten, mein konkretes Setup sieht so aus, ich habe zwei Bildschirme, links einer, rechts der andere. Links läuft die Emulation, rechts läuft halt Xcode oder eben Tiled, was so ein Map-Editor ist. Und ich kann während des Spiels läuft die Map editieren und die Angriffswellen editieren und ich kann editieren, wie viel Hitpoints jeder Gegner hat. Und ich kann also, nachdem ich die Karte gesaved habe, sofort probieren. Das heißt, also, es kostet mich eine Sekunde oder sowas, um es auszuprobieren, ob das jetzt vielleicht sich ein bisschen besser anfühlt oder vielleicht auch schlechter anfühlt oder ob ich die Welle nach links oder nach rechts versetzen sollte, ob ich vielleicht statt 10 vielleicht 12 oder 15 Gegner spawnen sollte, ob ich mit der Basiswaffe noch eine Chance habe, diese ganze Welle komplett abzuballern, weil dann gibt es wieder Bonuspunkte, was wieder wichtig ist. Oder sollte es vielleicht auch so sein, dass eine komplette Welle nur jemand abballern kann, der vielleicht schon 2 oder 3 Extrawaffen hat. Dann kann ich mit einer Taste die Extrawaffen schnell zuschalten, um mal zu gucken, wie fühlt sich denn mit der ersten oder zweiten oder dritten Waffenausbaustufe an. Also all diese Sachen habe ich alle auf Tasten gelegt, um sie sofort zu aktivieren und sofort zu testen, wie sich's anfühlt.
Wie ist es mit Gegnerarchetypen? Also überlegst du dir da vorher und sagst, okay, ich hätte gerne einen, der ist von vorne unverwundbar und der dreht sich dann zwischendrin und kann nur da getroffen werden und dann designst du den, baust den ein und testest den? Oder ist es auch eher umgekehrt? Baust Level und denkst dir so, irgendwas fehlt hier noch. Irgendwie brauche ich hier einen Gegner, der ein bisschen anspruchsvoller ist oder hier muss ein bisschen mehr Varianz rein und jetzt überlege ich mir was.
Ja, eigentlich beides. Also Kevin hatte, als wir das Projekt angefangen haben, schon mal so ein paar Archetypen gebaut. Das ist dann so die Ausgangsbasis. Also wir haben uns erstmal Themen überlegt, ja, so oder überhaupt mal überlegt, ob wir überhaupt Themen haben wollen. Also sprich, oder reicht es vielleicht auch aus, wenn wir ein Thema haben, das wir farblich variieren, weil wir doch eher ein kleines Projekt machen wollen. Wir sind dann recht schnell drauf gekommen, dass es vielleicht ein bisschen zu langweilig wäre für uns selbst, dass die Challenge ein bisschen größer sein muss, dass wir also schon verschiedene Themen haben wollen und haben dann erstmal so die Basisangreifer entwickelt. Also meine Hypothese ist, dass ein Spiel dann gut funktioniert, wenn es irgendwie auch wenn sich gewisse Dinge so wie so ein roter Faden durch das Spiel ziehen. Das kann die Story sein. Das kann aber auch sein, dass der Antagonist, weil er eben der gehört ja einer gewissen Rasse an. Diese Rasse hat gewisse Eigenschaften, die ist vielleicht organisch oder eher technisch oder das ist vielleicht wie so eine Borg, so eine Hybridrasse. Und all diese Elemente sollten sich dann auch in jeder Stage wiederfinden, also rein visuell und vielleicht auch akustisch. Und daraus ergibt sich dann zwangsläufig auch so ein gewisses Gegnerdesign. Und dann kannst du natürlich überlegen, soll es jetzt Gegner geben, die sich von hinten anschleichen, sollen sie sich von vorne anschleichen? Das ergibt sich tatsächlich mehr oder weniger automatisch, weil, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, ich versuche ja so ein Achterbahndesign zu integrieren. Sprich, also ich will nicht, dass immer alle Gegner von vorne kommen, dass bloß die Sinuswelle ein bisschen variiert, sondern bei meinem Spiel wird es so sein, dass die Gegner von aus allen Himmelsrichtungen angeflogen kommen. Dementsprechend musst du natürlich auch die Hitzones variieren. Das ist ja klar, ne? Sonst macht ja wenig Sinn, dass ein Gegner von hinten kommt und du kannst dich nie gegen ihn zur Wehr setzen. Also musst du dir da irgendwas mit der Hitzone überlegen oder du musst dir vielleicht überlegen, dass dieser Gegner dir zumindest die Chance gibt, ihn mal zu erwischen. Sprich, dass er vielleicht ein bisschen, wenn er von unten geflogen kommt, dass er vielleicht ein bisschen weiter in den Bildschirm reinfliegt, sodass du, wenn du zumindest diese Angriffswelle schon kennst, dass du dich, wenn du geschickt spielst und schnell bist, dich unter ihn setzen kannst, um ihn dann von unten zu treffen. Das sind so die Überlegungen, die dahinter stehen. Bei den Bossgegnern, da bin ich jetzt noch nicht so weit. Da werde ich mich am Ende des Tages von den üblichen Verdächtigen inspirieren lassen. Das wird ein Gradius sein, weil ich das Spiel halt so dermaßen verehre. Ein Salamander, auch ein Artype natürlich. Da gibt es keine großen Geheimnisse, glaube ich.
Okay. Muss ein Boss etwas sein, das auch in mehreren Stages Angriffe variiert? Muss das was sein, was richtig schwierig ist? Oder sagst du, also auch hier vielleicht ist es ein bisschen moderner, wenn der Boss nicht so einen krassen Ausschlag nach oben macht, was die Schwierigkeit angeht?
Na, ist so eine Frage des Balancings. Also ich persönlich finde, eine Challenge muss schon da sein. Es ist total wichtig, dass du dass ein Spiel so diese erhebenden Momente vermittelt. Ja, also es darf eben, auch das gehört wieder zum Achterbahndesign, es muss so sein, dass ein Spiel, dass es dir ein bisschen Ruhe gönnt, aber dass es auch deinen Puls so richtig beschleunigt. Und es muss auch so sein, dass du immer wieder Bock hast, das zu spielen. Und wie erzeugst du das? Das gibt jetzt verschiedene Methoden. Die eine ist natürlich durch die Art und Weise, wie du auf Score spielen kannst. Also sprich, manche Leute lassen sich durch einen Highscore motivieren. Ja, das ist die eine Methode. Bei den Bossgegnern ist es jetzt so, für mein Empfinden dürfen die nicht zu leicht sein, aber auch nicht zu schwer. Es muss schon so sein, dass man merkt, okay, man kommt hier weiter. Ja, es ist kein aussichtsloser Kampf, sondern durch diese Soundeffekte, die ich vorhin schon erwähnt habe, also sprich durch unterschiedliches Pitching bei den Treffern, ja, Klagelaute, wenn man so will, dadurch kriege ich schon mit, dass der Bossgegner jetzt leidet. Ja, und das ist natürlich irgendwo ein erhebendes Gefühl, weil ich merke, das, was ich hier tue, das zeigt eine gewisse Wirkung. Und dadurch kann ich dem Bossgegner Schaden zufügen. Und ich merke schon durch die Höhe der Pitches, dass sich das Ganze jetzt dem Ende nähert. Aber ich werde auf jeden Fall arbeiten müssen. Und es wird nicht so sein, dass jemand zum Bossgegner kommt, dreimal drauf schießt, dann vielleicht die Hitzone entdeckt, dann da noch dreimal drauf schießt und dann war es das für ihn. Sondern es wird immer so sein, dass jemand kämpfen muss. Es wird immer so sein, dass es dynamische Bosskämpfe sind, sprich, dass der Bossgegner auch seine Angriffe variiert. Und vielleicht sind es auch ja, gestagte Bossfights, sprich, dass nicht einfach nur ein Boss in den Bildschirm reinzoomt, sondern dass er vielleicht erstmal seine Freunde zu Hilfe ruft und sich dann selbst nochmal zurückzieht. Oder dass ich vielleicht denke, ich habe den Bossgegner besiegt, dabei war das vielleicht bloß der kleine Bruder oder sowas. Und dann kommt der Richtige. Solche Sachen halte ich für sehr, sehr wichtig. Also der Bossfight ist für mich schon ein entscheidendes Element. Aber auch da muss man natürlich wieder abwägen, so wie realistisch ist ein wirklich monumentaler Bossfight. Weil auch da muss Kevin wieder sehr viel Arbeit investieren. Ich selbst auch. Also sowas zu choreografieren ist überhaupt nicht trivial. Da kannst du ganz easy mal einen Monat drauf verwenden. Und da muss man sich dann selbst halt hinterfragen. Also wenn ich jetzt 5 Stages habe und ich habe in jeder Stage einen Break in der Mitte und einen Break am Ende mit dem Bossfight, dann habe ich also insgesamt 10 doch schon hart choreografierte Momente. Wie viel Zeit will ich investieren? Wenn jeder dieser Momente einen Monat braucht an Zeit, ja, dann sprechen wir allein schon von 10 Monaten nur für diese Mid- und End-of-Stage-Bosses. Und ja, das ist einfach wahnsinnig viel Zeit. Also da muss man mal gucken. Am Ende des Tages wird schon so sein, dass der ein oder andere Bossfight vielleicht so ein bisschen ein Duplikat ist von einem anderen.
Ist die Musik zuerst da oder ist die Stage und der Boss zuerst da? Also bist du eher John Carpenter und sagst erst die Musik und dann den Rest mache ich dann passend, oder?
Ich wünschte mir, es wäre zuerst die Musik da, weil ich das sehr cool fände, ein Spiel komplett nach der Musik auszurichten, weil ich liebe Musik. Ich finde Musik und Soundeffekte übrigens in dem Zusammenhang auch noch ganz wichtig zu erwähnen, sehr bedeutsam für das Spielerlebnis insgesamt. Aber da im konkreten Fall nun mal die Grafik zuerst da war und mein Code zuerst da war, muss ich die Musik dem so ein bisschen unterordnen. Trotzdem ist es aber so, dass der Martin dieses Mal die Musik den Themen anpasst. Sprich, wir werden auch eine Unterwasserstage haben, die wird so ein bisschen dumpfer klingen, die wird so ein bisschen das Tempo rausnehmen. Und wir werden sehr krasse Wechsel im Musikstil haben. Ich habe mir für dieses Mal überlegt, im Unterschied zu Reshooter, wo es im Prinzip so ein Main-Theme gibt, das dann auch das komplette Spiel überdauert, dass es dieses Mal für jede Stage eine eigene Musik gibt und auch eine Boss-Musik. Die ziemlich extrem ist tatsächlich. Also ich hatte diesmal, ich höre ganz gerne mal Heavy Metal Musik und so. Und ich fand es irgendwie geil, Heavy Metal Musik reinzubringen in das Spiel. Zumal diese Gitarrensounds auf dem Amiga, die wurden schon von ein paar Spielen mal umgesetzt, aber immer so, boah, wahnsinnig schlecht irgendwie. Es hört sich immer so voll synthetisch an und überhaupt nicht wie richtige Heavy Musik. Und da habe ich zusammen, also Martin hat da wirklich ein Kunstwerk vollbracht, indem er mir so ein Boss-Track gebastelt hat, der richtig geil kommt. Und das, also musikalische Highlights wird es in dem Spiel auf jeden Fall geben, ja.
Okay, ich hatte fast gedacht, es ist vielleicht umgekehrt, weil ich habe ein kleines Video, einen Schnipsel gesehen auf deinem YouTube-Kanal. Da ging es um diesen Narrative-Test und da ist ich weiß nicht, vermute ein Gegner, der da spricht. Und ich hatte das Gefühl, dass dieses Soundsample dieser Stimme echt gut abgestimmt war auf die Musik im Hintergrund, dass das fast wie so eine zusätzliche Note da eingefügt wurde. Deswegen dachte ich so, ah, vielleicht macht das andersrum, hat die Musik und dann versucht er das Ganze da so drumherum zu designen, auch weil du vorhin schon über dieses Ballett quasi mit den Gegner-Patterns gesprochen hast, die da über den Bildschirm sich bewegen.
Aber Martin, genau deswegen hast Martin, sage ich schon, André, deswegen hasst mich ja Martin so sehr, weil genau das passiert ja auch. Also es ist schon so, dass am Ende des Tages sehr viel noch fein abgestimmt wird. Ne? Es ist zum Beispiel, es gibt so Momente, nennt sich dann der Escalation-Moment, das ist dann so kurz vor Eintreffen des Bossgegners. Da ist es nicht einfach so, dass die Musik so läuft und dann wird sie gestoppt und dann kommt der Bossgegner und dann kommt die Bossmusik, so ist es nicht, sondern es ist alles choreografiert, relativ aufwendig, sprich die Musik fadet aus, ganz slowly, dann ist erstmal so eine Sekunde Stille, so gar nichts, ja, und dann Escalation, wirklich eine Stimme, ein Voice-Over und dann kommt sofort ganz hart die Bossmusik rein und das ist tatsächlich auf den Frame genau abgestimmt, also dieses musst dir vorstellen, auf dem Bildschirm siehst du dann so ein Escalation-Logo, das so ein bisschen animiert ist und die Animation läuft synchron zur Musik. Ja, und die Musik kommt vielleicht in dem Fall jetzt hinterher erst rein, trotzdem wird die Animation auch drauf abgestimmt. Es soll schon wirklich ein Gefüge sein, das in sich stimmig ist, also wo alle Elemente, also Grafik, Sound, Musik, Timing, das Gegnerballett sozusagen, wo alles miteinander harmoniert. Ja, und das kostet eben so viel Zeit, deswegen hat Reshooter 3 Jahre gebraucht und Proxima 3 wird, wenn es fertig ist, auch annähernd 3 Jahre in Entwicklung gewesen sein.
Arbeitest du mit Zufallselementen? Also, dass Gegner vielleicht nicht immer an der gleichen Stelle auftaucht oder dass irgendwie, keine Ahnung, die Anzahl der Geschosse oder sonst irgendwas? Oder sagst du, nee, ich will das alles durchchoreografiert haben und das ist genau so und auch, wie wichtig ist das, dass es für mehrere Durchläufe für den Spieler berechenbarer wird und dadurch, ne, auch ein bisschen einfacher?
RNG-Moments, ja, nee, die wird's nicht geben. Die wird's deswegen nicht geben, weil ich diese Nachvollziehbarkeit einer Welt für sehr, sehr wichtig halte, damit das ganze Spielerlebnis auch fair ist. Es ist ja so, wenn du so vor dich hinspielst und zumindest als guter Spieler willst du ja schon immer so ungefähr vorausschauen können, wohin muss ich mich bewegen, damit ich die nächste Angriffswelle überlebe. Da helfen so diese randomisierten Ereignisse halt nicht so wirklich weiter. Aber es ist trotzdem so, dass das Spiel dynamisch auf den Spieler reagiert. Sprich also, dass zum Beispiel die Schüsse eben auf die jeweilige Spielerposition abgefeuert werden oder auf die voraussichtliche Spielerposition abgefeuert werden. Oder auch, dass sich Gegner in ihrer Position auf den Spieler ausrichten. Auch das wieder ist quasi in Bezug zur Realität, der für den Spieler, glaube ich, ganz gut nachvollziehbar ist, worauf er sich dann noch einstellen kann. Also wenn ich habe zum Beispiel so Würmer in dem Spiel, ja, die sind quasi verwurzelt auf der Hintergrundkulisse. Und diese Würmer, die schießen. So. Und was die jetzt tun ist, wenn du an denen vorbeifliegst, dann richten die sich nach dir aus. Ja. Und dadurch verändert sich dann wiederum auch die Flugbahn der Projektile. Relativ minimal, aber sie verändert sich. Aber dadurch, dass es einen Bezug zur Realität hat, kann ich das als Spieler auch irgendwo nachvollziehen und kann vielleicht auch als sehr, sehr guter Spieler meine Position dahingehend ausrichten. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich da irgendwelche zufallsbasierten Elemente einbauen wollte. Ich habe aber tatsächlich einen guten Zufallsgenerator im Spiel. Der ist aber bloß für visuelle Effekte verantwortlich. Der macht so ein bisschen, keine Ahnung, wenn Schriften erscheinen, dann sorgt er dafür, dass die so ein bisschen schön einfaden mit so einem Zufallselement. Aber das ist wirklich bloß ein visueller Effekt. Das hat mit dem Spielablauf an sich überhaupt nichts zu tun.
Okay. Du hast vorhin gesagt, es gibt eine Heldin. Ist da so der Hintergedanke ein bisschen auch, du hast eine Tochter, vielleicht mag sie das irgendwann mal spielen, vielleicht ist sie das sogar selber?
Sie ist es nicht, nein, aber ich sag mal so, seitdem ich verheiratet bin, seitdem ich eine Tochter habe, verstehe ich sehr, sehr, sehr viel besser, wie wichtig es ist, dass Frauen stark sind und eine starke Stimme haben. Und ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass Frauen auch stark dargestellt werden. Sie müssen nicht immer stark sein, aber sie dürfen es sein. Und Arin, in meiner Fantasie zumindest, ist ein bisschen wie Samus Aran aus der Metroid-Reihe. Das ist irgendwie so eine starke Heldin, die mehr oder weniger in eine Situation gebracht wird, in die sie gar nicht kommen wollte. Sie will gar nicht kämpfen, sie wird dazu gezwungen, aber sie kann sich dann auch durchsetzen. So stelle ich mir die Heldin vor. Und sie sieht einfach auch, es ist ein hübscher Anblick letzten Endes. Es ist ein hübscher Anblick, so als Kontrast zum Antagonisten, der wiederum sehr hässlich ist, ja. Und man sieht mal schön, man sieht mal hässlich, das bringt wieder ein bisschen Abwechslung rein. Und das ist so der Gedanke. Aber ja, ich meine, wenn meine Tochter sich freut, dass sie jetzt hier eine Heldin spielen darf, dann umso besser. Sie ist aber 6 Jahre alt, also ein bisschen zu jung noch, finde ich, für sowas.
Du hast ja bestimmt einen Cheatcode parat.
Absolut. Klar.
Hast du das Gefühl, ich will es nicht zu esoterisch formulieren, aber ist das auch so eine Reconnection? Kann man damit wieder eine Verbindung zu einem früheren Ich herstellen? Also wie häufig denkst du zurück an dich als junger Mann, der vor dem Amiga saß, vielleicht sogar vor dem gleichen Gerät und nochmal ähnliche Dinge gemacht hat?
Oh, André, das geht ja richtig in die Tiefe hier. Sehr schön. Wie oft denke ich darüber nach? Ich glaube nicht so allzu oft. Tatsächlich bin ich kein Mensch, der sehr viel über die Vergangenheit nachdenkt. Ich bin eher ein Mensch, der über die Jetzt-Situation nachdenkt, vielleicht auch über die nächsten Monate, vielleicht auch die nächsten Jahre. Ich genieße es, jetzt zu entwickeln und jetzt in Kommunikation zu sein mit Leuten wie dem Martin oder dem Kevin, die genauso begeistert wie ich an diesem Projekt arbeiten. Es freut mich natürlich, dass ich in dem Zusammenhang dann auch mit der Community in Kontakt komme, wo auch sich wiederum viele Kontakte ergeben, die ich schon zu Joker-Zeiten hatte. Ja, aber das ergibt sich auch auf anderen Wegen. Ich meine, ich arbeite ja nach wie vor in der Spieleindustrie und auch da ist es nach wie vor noch so, jetzt auch ganz von Amiga abgesehen, dass ich Kontakt zu Menschen aus den 80er und 90er Jahren habe. Also insofern, diese Entwicklung an sich hat damit jetzt gar nicht so viel zu tun.
Okay. Zum Abschluss, ist es vorstellbar, dass das portiert wird irgendwann mal auf gängigere Plattformen? Ist es möglich? Gibt es irgendwas, wo du auf den Knopf drückst und sagst, hier, Amiga-Code auf PC? Oder wäre das was, wo du sagst, ja klar, da müssen wir uns nur halt alle hinsetzen und nochmal irgendwie 6 Monate das Ding neu bauen in Unity?
Also tatsächlich kann ich es ja jetzt schon mit einem Emulator auf einem PC spielen, das ist ja gar nicht das Thema. Wobei man da übrigens einen guten Emulator braucht, wie ich gerade gelernt habe. Ich habe es neulich auf einer PS Vita gespielt, das Reshooter, und die PS Vita ist tatsächlich nicht leistungsfähig genug, um Reshooter 1:1 abzubilden. Da fehlt dann irgendwie so eine Parallax-Ebene und es ist unglaublich langsam. Also das geht ja jetzt schon. Was ich gerne machen würde, wäre eine Mega Drive-Umsetzung. Ist jetzt nicht so wahnsinnig viel moderner als ein Amiga. Aber es ist, ich stehe halt total auf Super Nintendo und Mega Drive. Ja, Mega Drive hat halt saugeile Shoot'em-Ups und da wäre das Spiel genau richtig. Und die Hardware-Architektur ist auch sehr ähnlich. Das heißt also, du hast einen vergleichbaren Zentralprozessor. Die Grafikleistung ist vergleichbar dem Amiga 1200. Du kannst sehr viele Elemente mehr oder weniger unverändert übernehmen. Es gibt auch eine Community auf dem Mega Drive, die ist recht groß. Es gibt auch Entwicklerteams, die heute noch Module entwickeln und dann auch produzieren. Also da hätte ich Bock drauf. Ganz ehrlich weiß ich aber jetzt nicht, ob ein Proxima gut genug ist, um es zu veröffentlichen, um dann eine Unity-Umsetzung zu machen. Da reden wir jetzt tatsächlich über eine Neuentwicklung und ich weiß nicht. Also da müsste ich, glaube ich, schon nochmal sehr viel Zeit investieren, damit es das Spiel auch wert ist, portiert zu werden. Weil jetzt einfach nur einen Port zu machen, der dann 1:1 aussieht, wer würde das spielen wollen? Quatsch. Wenn es auf dem Amiga genauso aussieht, warum dann auf Unity? Da müsste also noch mehr passieren. Und da müsste ich den Kevin, glaube ich, sehr ärgern, damit er da nochmal neue Grafik baut. Die Animationen müssten viel besser sein. Ja, ich meine, jetzt mittlerweile, wir haben ja Animationen, die sind schon schön, ja. Aber sind die so schön, dass ich es auf einem modernen PC oder auf einer PS5 oder sowas spielen würde? Nein, ganz ehrlich, sind sie nicht. Da erwarten die Leute halt doch ein bisschen mehr. Und solange nicht irgendein netter Mensch zu mir kommt und sagt, hey Richie, guck mal, hier hast du 200 Mille oder meinetwegen auch plus 200 Euro, was auch immer, mach doch mal. Naja, also wenn es passiert, mache ich die Umsetzung auf jeden Fall. Bock hätte ich schon, aber eine 1:1-Umsetzung sehe ich da eher nicht. Oder doch, aber auf Mega Drive dann.
Alles klar. Gut, dann, man kann dich jetzt schon unterstützen. Du bist auch auf Patreon, patreon.com/Löwenstein. Natürlich nicht mit Ö, sondern mit OE. Und du hast eine Webseite, richard-löwenstein, da gilt das gleiche, .de. Da kann man sich informieren, auch über die Spiele, was du sonst so treibst. Und da gibt es auch sozusagen Links zu Bezug Einkommensquellen für bereits existierende Shooter von dir.
Ja, das mag wohl sein, ja. Danke, dass du darauf hinweist, sehr lieb von dir.
Ja, gerne. Richard, ich habe zu danken, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Andres, Dank dafür.
André, es war großartig, dass du mich eingeladen hast. Es war mir eine große Freude, mal wieder mit dir zu plaudern. Und falls irgendjemand Fragen hat, kann er mich gerne über meine Webseite anschreiben oder auf Facebook, was auch immer. Also gerne bereit, für alle Fragen zu beantworten.
Wunderbar. Meine Damen und Herren, das war's mit Wer macht denn sowas für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.